Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einem Wortwechsel, der diesmal aus dem Schloss Herrenhausen kommt, von einer Veranstaltung, die wir in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung durchführen, in der Reihe Explanatorium. Unser Thema: Krieg der Algorithmen, künstliche Intelligenz in der Militärtechnik. Wie intelligente, in Anführungsstriche, Waffensysteme den Krieg verändern können und möglicherweise werden und ob man dagegen was tun kann, darüber diskutieren die Rechtswissenschaftlerin Silja Wönnecki, Thomas Küchenmeister, Sprecher der internationalen Kampagne gegen Killerroboter, der Experte für Verteidigungspolitik Christian Mölling und der Politikwissenschaftler Frank Sauer. Frank Sauer kommt vom Institut für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München, forscht und publiziert zu verschiedenen Fragen der internationalen Sicherheit, eben auch mit Blick auf die Nutzung von Robotik und künstlicher Intelligenz im Militär. Herr Sauer, wir kommen um eine kurze Definitionsfrage nicht herum und die Betonung liegt auf kurz. Wovon reden wir, wenn wir von künstlicher Intelligenz, von KI in der Militärtechnik reden?
Wir reden von dem, was die eigentliche Diskussion beherrscht, nämlich der sogenannten Autonomie in Waffensystemen. Das ist schon ein problematischer Begriff, aber ich will mal zuspitzen und sagen, nach 15 Jahren Beschäftigung, was für mich der zentrale Aspekt ist. Und das ist die Antwort auf die Frage, wer oder was, Mensch oder Maschine, welche Funktion übernimmt in diesem Entscheidungskreislauf, der am Ende mit der Bekämpfung eines Ziels endet. Also wir müssen uns fragen, wie soll die Mensch-Maschine-Interaktion auf dem Schlachtfeld im 21. Jahrhundert gestaltet sein? Welche Rolle soll der Mensch noch spielen?
Thomas Küchenmeister ist Sprecher einer internationalen Kampagne, Campaign to Stop Killer Robots, der Sprecher in Deutschland. Starke künstliche Intelligenz, also künstliche Wesen, die eigene Entscheidungen fällen und die dann auch umsetzen, das gehört nach wie vor in den Bereich von Science Fiction. Aber sogenannte schwache Intelligenz, also Algorithmen, Software, die in Maschinen eingebaut werden, die durchaus gewisse Funktionen menschlicher Intelligenz übernehmen können, das gibt es sehr wohl schon.
Ja, ich denke, das gibt es sehr wohl schon, das gibt es auch schon etwas länger. Es gibt es in verschiedenen Waffensystemen, also ich schaue mich öfter mal so auf den einschlägigen Messen und kann beobachten, dass es mittlerweile auch schon angekommen ist in Sturmgewehren, KI, also im Griff, um dann den Schützen zum Beispiel ein komplexeres Bild vom Schlachtfeld zu liefern und eine Überlegenheit sicherzustellen für den Schützen, sowas gibt es alles schon. Aber natürlich auch gibt es KI und Autonomie in Bezug auf Navigation, auf andere Aufklärungsvorgänge. Kritisch, und das hat der Kollege Sauer ja eben auch schon gesagt, wird es dann, wenn es darum geht, Ziele zu erfassen, Ziele zu bewerten auch und Ziele zu zerstören.
Christian Mölling ist Forschungsdirektor bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Er leitet dort das Programm Sicherheit und Verteidigung. Autonome Waffensysteme, die mithilfe von KI oder teilweise auch ohne Ziele selbstständig auswählen und diese dann auch angreifen, das gibt es schon, das ist auch schon eingesetzt worden, beispielsweise in Drohnen. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen aus der jüngeren Vergangenheit?
Also ich glaube, da komme ich gleich auf das zurück, was Frank Sauer eben gesagt hat. Ich glaube, wir müssen es sehr klar unterscheiden. Vollautonome Waffensysteme in der Vorstellung, da fliegt ein System los, bekämpft ein Ziel und kommt wieder zurück, hat es bislang nicht gegeben, nach meinem Wissen. Und über diesen Teil, glaube ich, lohnt es auch nicht wahnsinnig zu streiten. Ich glaube, da haben wir sehr schnell Konsens hier. Die Frage ist eher in der Tat, und das ist eine sehr differenzierte Frage, welche Rolle spielt der Mensch und welche Rolle überlasse ich an Entscheidungen einem automatischen oder einem autonomen System, das mir sozusagen Informationen zuspielt? Da ist, glaube ich, die nächste Frage, will ich militärische Überlegenheit, denn wir sprechen über Militärtechnik, oder will ich sie nicht?
Oder will ich sie um jeden Preis? Das wäre ja dann die übernächste Frage.
Ja, das wäre die übernächste Frage. Aber ich glaube, die erste Frage ist, bin ich überhaupt bereit, mich darauf einzulassen, dass es Gründe geben kann, dafür Technologie zum Zwecke der Überlegenheit einzusetzen? Denn das ist das endgültige Ziel von Militär, in der Lage zu sein, im Zweifelsfalle in einem Kampf überlegen zu sein.
Wir werden auf die übernächste Frage zurückkommen. Ich nehme Silja Wönnecki mit in die Runde, Professorin und Co-Direktorin des Instituts für öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Freiburg. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Responsible AI, also verantwortungsvolle künstliche Intelligenz. Jetzt sind wir schon eigentlich relativ bald bei der übernächsten Frage. Wenn man von autonomen Waffensystemen spricht, die es bisher wohl so noch nicht gibt, aber muss man sich dann nicht auch die Frage stellen, ist es besser, dass eine, sagen wir, Drohne, die ferngesteuert ist, wo aber noch ein Mensch am Joystick oder am Knopf sitzt und die tödliche Aktion auslöst, als wenn eine Drohne das von sich aus macht? Tödlich ist beides.
Ich glaube, was wir bei KI unterscheiden müssen und auch bei Waffensystemen, ist zunächst einmal, von welcher KI wir sprechen, von welcher Art von künstlicher Intelligenz. Die klassische künstliche Intelligenz ist regelbasiert. Wir haben es aber zunehmend mit sogenannten selbstlernenden Systemen zu tun. Das wären eben Systeme, deren Regeln nicht mehr vorprogrammiert sind. Und das Problem bei dem Einsatz autonomer Waffen, bei denen die Letztentscheidung nicht mehr bei einem Menschen liegt, ist die Frage der Durchsetzung des Völkerrechts. Das Völkerrecht bestimmt in bewaffneten Konflikten, und das ist die Kernstruktur der Genfer Konvention, aber auch der Zusatzprotokolle, dass nur militärische Ziele angegriffen werden dürfen und Kombattanten, nicht aber Zivilisten. Und mit Blick darauf ist die Frage, wenn diese Regel gebrochen wird, wer ist verantwortlich? Und eine Möglichkeit, Kriegsvölkerrecht durchzusetzen, ist eben die Bestrafung von Kriegsverbrechen. Und diese Bestrafung wird möglicherweise unterminiert, wenn die Entscheidung darüber, welches Ziel militärisch ist und angegriffen wird, nicht mehr von einem Menschen getroffen wird, sondern von einer selbstlernenden Maschine. Wer ist verantwortlich? Der die Maschine programmiert hat, der Staat, der die Maschine eingesetzt hat, jedenfalls kein Mensch. Und dann könnte wohl auch niemand als Kriegsverbrecher bestraft werden, wenn doch ein Zivilist angegriffen wird. Das ist, glaube ich, die große Gefahr der Undurchsetzbarkeit des Kriegsvölkerrechts.
Trotzdem kann man natürlich ein bisschen provozierend, und das mache ich jetzt einfach mal, fragen: Der Mensch, der eine Drohne fernsteuert, irgendwo in einem Rechenzentrum sitzt mit einem Joystick in der Hand, ist der denn jetzt letztendlich der Verantwortliche für das, was mit dieser Drohne passiert? Er tut es ja auch nur im Auftrag. Also ist es wirklich ein so ungeheuer großer Unterschied, ob eine von Menschen programmierte Maschine eine Aktion ausführt, eine Zerstörung, eine Tötung, oder ein Mensch aus der Entfernung?
Die Frage ist unabhängig von der Frage, ob das System autonom ist oder, ich sag mal, klassisch funktioniert. Das ist eine Frage ihrer Zuständigkeiten, ihrer Kommandokette und der politischen und militärischen Verantwortung, wie sie das organisiert haben. Weil diese Entscheidung müssen sie ja bei jedem System treffen. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, ist der einzige Punkt, der aus einer völkerrechtlichen Sicht, so verstehe ich es zumindest, wichtig ist, ist der Kampf Maschine gegen Mensch und nicht der Kampf Maschine gegen Maschine. Also die Frage ist, sind wir hier insgesamt in einem sehr schematischen, einfachen Kriegsbild unterwegs, wo es sozusagen noch ein Gefechtsfeld gibt und wo wir uns jetzt nur auf eine Waffenart konzentrieren, und entspricht das der Art und Weise, wie zurzeit eigentlich Militär, Forschung und auch die Politik über den Einsatz tatsächlich nachdenken und auch schon entschieden haben?
Selbstverständlich, wenn Sie als Drohnenpilot in einem Staat X sitzen und im Staat Y einen Kombattanten bekämpfen, dann wäre es völkerrechtskonform und Sie würden natürlich nicht zur Verantwortung gezogen. Aber wenn Sie als Drohnenpilot in einem Staat Y Zivilisten angreifen, dann wäre das ein Kriegsverbrechen nach den Genfer Konventionen, wenn Sie erkennen, dass Sie Zivilisten sind. Und dann wären Sie selbstverständlich verantwortlich, egal in welchem Land Sie sich aufhalten. In Bezug auf autonome Waffen wäre das aber in der Tat ein Problem, weil ja gerade die Zielerfassung und die Durchführung dann von der autonomen Waffe vorgenommen würde. Wir haben vorher gehört, dass es solche vollautonomen Waffen noch nicht gibt. Aber ich glaube, es gibt auch gute Gründe, dass es sie nicht geben soll. Das wäre mein erster Punkt. Der zweite Punkt wäre, es ist natürlich richtig, dass wir möglicherweise Gefechtssituationen haben, wo autonome oder teilautonome Waffen, Drohnen von anderen teilautonomen Waffen bekämpft werden können und hier es militärische Vorteile gibt. Solange das Kriegsvölkerrecht eingehalten wird, also nur militärische Ziele bekämpft werden, ist dagegen aus völkerrechtlicher Sicht erst einmal nichts zu sagen. Aber das müsste eben gewährleistet sein. Und ich glaube, da haben wir noch einige Probleme, das eben auch sicherzustellen.
Wenn man von verantwortungsvoller künstlicher Intelligenz, also das, mit dem sich Frau Wernicke auch von Berufswegen sozusagen befasst, redet, was eine autonome Waffe tut und lässt, das Programmieren Menschen, kann man nicht auch eine Waffe, eine autonome, so programmieren, dass sie sich nach den Maßstäben, von denen wir jetzt gerade gehört haben, beispielsweise keine Zivilisten anzugreifen, richtet?
Nein, das, glaube ich, überfrachtet vollständig das, was künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen heutzutage leisten können. Also ich glaube, das sind zwei der wesentlichen Missverständnisse, mit denen man aufräumen muss. Künstliche Intelligenz ist ja nicht in dem Sinne intelligent, so wie wir Menschen Intelligenz kennen. Beispielsweise, wer Kinder hat, wird das schon mal beobachtet haben, wie 2-, 3-, 4-jährige Kinder ihre Intelligenz anwenden, um Probleme zu lösen, denen sie zum ersten Mal in ihrem Leben begegnen. Das ist genau das, was künstliche Intelligenz nicht kann. Künstliche Intelligenz, selbst die fortschrittlichsten Systeme, die wir haben, macht im Grunde eine sehr sophistizierte Mustererkennung. Aber nichts darüber hinaus. Also diese kreative Problemlösungsfähigkeit, die wir Menschen eigentlich mit Intelligenz verbinden, die können die Maschinen genau nicht. Selber Fehler ist im Prinzip, das maschinelle Lernen zu verstehen als ein Lernen, so wie Menschen lernen. Das ist ebenfalls nicht der Fall, sondern im Grunde sind es sehr, sehr, ich hoffe, die Computerwissenschaftler hier im Raum werden mich jetzt nicht hier steinigen dafür, aber es ist eine sehr, sehr fortgeschrittene Form von Statistik, die da passiert. Und das hat bestimmte Vorteile, damit kann man sehr wirksame und großartige Dinge tun, aber es gibt auch klare Begrenzungen für den Einsatz dieser Technologie. Und die Frage, die Sie ursprünglich vorhin gestellt hatten, deutet ja schon weit in diese Richtung der Regulierung. Eben weil die Technologie begrenzt ist in dem, was sie kann, aber eben auch bestimmte andere Dinge wiederum leisten kann, ist die zentrale Frage in der Regulierungsdiskussion eigentlich keine irgendwelcher Verbote von Kategorien von Waffen. Ich spitze mal zu, es gibt keine autonomen Waffen. Es gibt Autonomie in Waffensystemen. Das mag spitzfindig klingen, ist aber tatsächlich ein wesentlicher Unterschied, weil ein Waffensystem der Zukunft eben in Minute 1 dergestalt operieren kann, dass der Mensch es tatsächlich mehr oder weniger aus der Ferne steuert und dann legt er einen Schalter um oder klickt auf eine Checkbox in der Software und danach macht das System nach bestimmten Parametern eben alles selbst. Deswegen können wir das nicht klar definieren und nicht klar abgrenzen, sondern, und da komme ich auf mein Eingangsstatement zurück, wenn wir das nicht kategorial voneinander abgrenzen können, im Sinne von hier sind die autonomen Waffen und die regulieren wir jetzt irgendwie und hier sind die nicht autonomen Waffen, die sind okay, die gab es schon immer so ungefähr. Wenn wir das nicht können, dann müssen wir uns fragen, wie muss die Mensch-Maschine-Interaktion aussehen? Und wenn das die entscheidende Frage ist, dann ist die Frage, was muss der Mensch tun, um eben künstliche Intelligenz in so einem militärischen Setting verantwortungsvoll einzusetzen. Und da sind wir bei dem Versuch, die Antwort zu formulieren auf die Frage, die die Kollegin aus der Rechtswissenschaft aufgeworfen hat, wie muss das menschliche Kontrollparadigma über diese Waffe aussehen? Selbst wenn sie bestimmte Dinge ohne den Menschen tut, und da ist die stehende Formel in der Fachdiskussion die sogenannte Meaningful Human Control, also irgendwie eine tatsächliche,
eine wirksame Möglichkeit einzugreifen.
Genau, was man nicht verwechseln sollte mit Fernsteuern, da geht es nicht um Fernsteuerung, sondern es geht darum, die Waffe so zu verwenden, dass sie tatsächlich das tut, was sie tun soll, ich vorhersehen kann, was sie tun wird, ich sie administrieren kann und eben eine Zurechenbarkeit zu mir besteht.
Ich möchte gerne Herrn Mölling dazu hören, aber vorher noch von Herrn Küchenmeister wissen, Ihre Kampagne richtet sich ja gezielt gegen, es heißt Killer-Roboter, aber es sind ja nicht irgendwelche stählernen Mannequin, die durch die Gegend marschieren und Rambo spielen. Was ist aus Ihrer Sicht das größte Problem dabei? Sind es die ethischen, die völkerrechtlichen Aspekte, die wir schon angetippt haben? Oder geht es da auch um ganz praktische Fragen, warum Sie sich gegen diese Technologie wenden, wie zum Beispiel die enorme Geschwindigkeit, mit der Dinge passieren und dementsprechend natürlich auch Fehler schwer auszumachen sind? Was sind für Sie die größten Risiken dieser Technologie?
Die zentrale Frage, die sich eben stellt, ist eben die, wie viel Entscheidungskompetenz wollen wir an Maschinen abgeben in Bezug auf Tötungsentscheidungen? Das ist eine zentrale ethische Frage, die sich stellt. Ich denke, die ist klar zu beantworten. Das heißt, das sollte niemals passieren, dass eine Maschine oder ein Algorithmus bestimmt, ob ein Mensch getötet wird oder nicht. Und das ist auch die zentrale Forderung der Kampagne, dass Waffensysteme die menschlichen Ziele erfassen, bewerten können und sie zerstören können oder bekämpfen können, die müssen auf jeden Fall verboten werden. Das andere Problemfeld ist das, was Frau Wönnicke schon beschrieben hat, dass es eben halt diese Grundpfeiler sozusagen des Völkerrechts da berührt werden vom Einsatz solcher Waffen. Die große Frage ist, ob eine Waffe, die Verhältnismäßigkeit des Angriffs, die Notwendigkeit eines militärischen Angriffes oder die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Nicht-Zivilisten vornehmen kann. Man möge sich vorstellen, kann eine autonome Waffe Skrupel haben? Kann sie nicht. Was vielleicht Soldaten in einer Kampfsituation, eine Emotion, die haben, die sie vielleicht vom Töten abhält, weil es dafür gute Gründe gibt. Ich möchte aber noch eins sagen, also ich glaube, ich habe das vorhin hier so verstanden, dass es keine Systeme gibt, die schon selbstständig Ziele erfassen können und bekämpfen können. Das gibt es schon. Es gibt sogar einen Bericht von der UNO, dass in dem Konflikt in Libyen es so gewesen ist, dass eine Drohne türkischer Bauart, die auch KI gesteuert ist und die auch über eine Gesichtserkennungssoftware verfügt, dass sie sozusagen Einheiten der gegnerischen Soldaten vor sich her getrieben hat und gejagt hat nahezu. Also das ist schon möglich. Soweit sind wir schon gekommen. Und wenn ich noch kurz erweitern darf, wenn man mit Herstellern von solchen Waffensystemen auf Messen spricht, dann sagen die, also im Grunde genommen können wir schon alles. Es ist häufig die Frage, was der Kunde will. Es wird mir ganz häufig erklärt, dass bestimmte Systeme switchable sind, dass man die schalten kann.
Man zwischen, sie umschalten zwischen kann auf autonom Betrieb.
Und dass es letztendlich eine politische Entscheidung ist. Also ich glaube, dass die Industrie natürlich, wenn es dort Verbote gibt, das kann man nicht ignorieren. Aber solange Dinge möglich sind und solange Kunden nachfragen, sage ich mal, solange wird es alles geben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir jetzt Flöcke einschlagen und dass wir jetzt aktiv werden in Genf, aber da kommen wir ja vielleicht nachher noch zu und das muss dann unbedingt zeitnah passieren, denke ich.
Wir werden über Regulierung ausführlich sprechen müssen und auch wollen. Ich möchte aber gern von unserem Sicherheitsexperten, von Herrn Mölling, noch wissen, Herr Küchenmeister sagte eben, es gibt schon so Systeme und es wird ja auch immer darauf angesprochen, dass zum Beispiel dieser Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach vor einiger Zeit schon auch über Drohnen entschieden wurden. Die hätten gekonnt, möglicherweise autonom agieren, wenn sie hätten können sollen. Also ist es tatsächlich nicht eine Frage der Technologie, sondern der Entscheidung, wie autonom man die Waffen losschickt?
Das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Beispiel, was Sie da bringen, weil es zeigt nämlich eine gedankliche Verknüpfung, die wir in der deutschen Debatte haben, die aber, glaube ich, nicht wirklich hilfreich ist. Nämlich, Drohnen sind eigentlich jetzt oder in Zukunft autonome Waffensysteme. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass wir auf die Drohnen ein sehr emotional negatives Bild projiziert haben. Jetzt ist es sogar so weit gekommen, in Anführungsstrichen ganz schrecklich, dass sogar die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschafft. Aber die können wir doch nicht gleichsetzen mit autonomen Waffensystemen. Hier verschwimmt das Bild und ich glaube, das muss man sehr sauber trennen. Ob das Beispiel von einem Küchenmeister stimmt, kann ich nicht sagen. Mag sein, die Frage ist, die Maschine entscheidet, sie führt die Mission aus, bis zu dem Moment, sie tötet. Das wäre sozusagen ein kompletter Zyklus von Entscheiden, Erkennen des Ziels, Bekämpfen des Ziels. Das wäre volle Autonomie.
Sagt man den türkischen Drohnen nach, dass die das könnten? Schon jetzt.
Das habe ich so ehrlich gesagt noch nicht gehört und würde ich zum
Man sagt es auch den anderen Drohnen, den israelischen zum Beispiel, sagt man das auch. Und es gibt auch noch weitere, die das können. Also da sind wir schon, glaube ich, weiter.
Also Christian Mölling macht auf einen extrem wichtigen Punkt aufmerksam. Und das ist, dass man eben dieses Thema nicht an diese Drohnendiskussion dranhängen sollte. Ich spitze jetzt nochmal zu. Also die Bundeswehr hatte Waffensysteme mit Autonomie in ihren kritischen Funktionen, nämlich der Zielauswahl und Bekämpfung, lange bevor wir die Drohnendebatte hatten. Also wenn man das ernst nimmt, was wir jetzt gelernt haben darüber, was Autonomie in Waffensystemen ist, nämlich, dass die Maschine die sogenannten kritischen Funktionen, Auswahl und Bekämpfung von Ziel übernimmt, dann ist zum Beispiel die Patriot-Raketenabwehr, die die Luftwaffe hat, und die haben wir seit den 80ern, autonom in den kritischen Funktionen. Und daran sieht man, Autonomie in Waffensystemen ist weder so neu, wie wir jetzt tun, weil das natürlich alles in dieser KI-Diskussion jetzt subsumiert wird, noch ist es per se problematisch. Ja, weil gegen das Abschießen von Raketen, sage ich jetzt mal, ne, bei einem Kampfjet könnte man dann schon wieder anfangen zu diskutieren. Wenn Material auf Material schießt, da haben wir kein Problem. Da haben wir kein Kriegsvölkerrechtsproblem. weil weder Kombattanten noch Zivilisten irgendwie beteiligt sind. Wir haben kein ethisches Problem, wo wir uns vielleicht über die Würde des Menschen Gedanken machen müssen, die da verletzt würde, wenn plötzlich Algorithmen agieren. Und naja, wir haben so ein Sicherheitsproblem im Sinne der Beschleunigung von Abläufen. Da müssten wir vielleicht auch im Fortgang des Gesprächs nochmal gezielter drauf gucken. Aber nichts davon ist wirklich so neu. Neu ist jetzt eben, und deswegen hat es mit der Drohnendiskussion wirklich wenig zu tun, neu ist eben, dass wie in allen anderen Feldern unseres Lebens, man denke an Autos, die fahren, diese kleinen Helferlein, die in unseren Smartphones existieren, künstliche Intelligenz das Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen zu verschieben beginnt. Und in diesem großen Paradigma müssen wir auch über diese Frage nachdenken. Immer dieses an Drohnen festzumachen, führt aus meiner Sicht auf einen Holzweg. Man verengt damit den Blick. Wir müssen uns fragen, welche Rolle soll der Mensch noch spielen? Und da gibt es, glaube ich, gute Gründe, dem Menschen noch sehr, sehr viel Verantwortung zuzuschreiben. Das sind rechtliche Gründe, das sind Gründe ethischer Natur und da gibt es handfeste sicherheitspolitische Aspekte, die ebenfalls mit reinspielen.
Ich stimme Herrn Sauer in gewisser Weise zu, dass wir natürlich autonome Systeme haben, die als sogenannte Defensivwaffen auf Angriffe reagieren. Aber ich finde es schon ein qualitativer Unterschied, ob wir uns auf diese Waffengattung beziehen, die in keinem Fall zivile Ziele angreifen können oder auf Waffen, die eben auch im Zweifelsfall Ziele angreifen könnten. Und das wäre eben bei Drohnen der Fall. Und ich bin jetzt keine Waffenexpertin, aber ich glaube schon, dass die Autonomisierung von Drohnen der erste Anwendungsfall für autonome Waffen wären in diesem größeren und ethisch umstrittenen Bereich. Und deswegen, wir sollten es nicht darauf verkürzen, aber ich glaube schon, wir müssen die Drohnen in den Blick nehmen. Auch deswegen, weil im Bereich des Luftkriegsrechts wir nur gewohnheitsrechtliche Regeln haben, anders als im Bereich des klassischen Kriegsvölkerrechts und deswegen möglicherweise noch mehr Lücken. Der zweite Punkt ist, ich würde auch ein wenig widersprechen bei der These, wir können nicht vollautonome und halbautonome Systeme unterscheiden. Wir tun dies bei Autos auch. Wieso sollte dies bei Waffen nicht möglich sein? Ob es praktikabel ist, ist nochmal eine andere Frage, aber regulativ können wir selbstverständlich halbautonome Waffen in eine Kategorie zusammenfassen und autonome Waffen und das auch definieren. Das machen wir in anderen Bereichen, wie beispielsweise bei Autos auch.
Also ich würde dem auch zustimmen, dass wir mit der Drohnendiskussion, dass das sehr, sehr schräg häufig läuft. Und ist es aber zugegebenermaßen ist es so, dass eben halt, sage ich mal, gewisse autonome kritische Fähigkeiten in Drohnen jetzt schon auftreten, ne? Also Systeme gibt. Und deswegen, glaube ich, kommt das so zustande. Aber grundsätzlich ist die Frage wichtig, entscheidet der Mensch oder die Maschine? Das ist die entscheidende Frage bei der Beurteilung von Waffensystemen. Wenn man von Autonomie redet, könnte man ja auch zum Beispiel eine ganz einfache Landmine als autonomes System bezeichnen. Und da gehen wir dann ganz weit zurück, ne? In der Waffentechnik. Wirklich, ich glaube, wir sollten uns da nicht ablenken lassen in der Diskussion, sondern die Frage ist wirklich, wer entscheidet, Mensch oder Maschine? Und dies zu beurteilen, das ist, glaube ich, auch die Grundlage für das, was es zu besprechen gibt in Bezug auf Regulierung.
Es gibt Leute, die Befürworter autonomer Waffensysteme sind. Und ein Argument, was sie anführen, ist, autonome Waffen begehen keine Kriegsverbrechen. Sie kennen keinen Wut, sie kennen keinen Hass. Sie tun das, wofür sie gebaut und programmiert worden sind. Und das tun sie effektiv, schnell, präzise.
Unsinn. Also das Waffensystem mit Autonomie in den kritischen Funktionen begeht so lange keine Kriegsverbrechen, bis ich ihm einfach Zielprofile gebe, die Kriegsverbrechen nach sich ziehen. Ganz einfach.
Ja, ich glaube auch, das ist eine weitere Nebelkerze. Also letztendlich stellt sich einmal die Frage nach der menschlichen Verantwortung in dem Zusammenhang. Sie hatten eben die Industrie angesprochen. Wir haben jetzt schon die Diskussion der Verantwortung von deutschen Unternehmen dafür, dass sie Rüstungsgüter in Kriege geliefert haben. Ich kann mir sehr einfach eine Analogie vorstellen, dass auch das Unternehmen eben nicht einfach nur das liefern kann, was es gerne möchte, nach dem Motto, wir können alles. Und es dann sozusagen am Endkunden liegt, die Verantwortung dafür zu übernehmen, sondern sie haben eine Teilverantwortung dafür, dass sie das möglicherweise zur Verfügung stellen. Das würde ich, ohne dass ich Jurist bin, kann ich mir vorstellen, dass so eine Argumentation sich in Zukunft entwickelt. Ich würde auch sagen, das den Unternehmen zu unterstellen, dass sie im Grunde unethisch sind und alles nur machen, was der Kunde möglicherweise will, würde ich auch erstmal in Frage stellen. Wir sehen aber auch, dass gerade diejenigen, die entscheiden, diese Autonomie nicht wollen. Warum? weil sie mit Krieg ein Ziel erfüllen wollen. Sie wollen nicht Dinge zerstören, sondern sie haben ein politisches Ziel, das sie erfolgen wollen. Und der wesentliche Aspekt bei Krieg ist die Kontrolle über die Zerstörung, die sie anrichten. Damit sie eben nicht am Ziel vorbeischießen, in Anführungsstrichen, sondern damit sie in der Lage sind, das, was sie da machen, sehr genau zu kontrollieren. Und das ist eine militärische Kultur, die weit erstmal sozusagen als Grundlage über den Globus geteilt wird. Jetzt kann man ja unterschiedliche Risikoabwägungen haben. Das eine Militär mag risikoreicher sein als das andere. Und deswegen vielleicht später irgendwann mal eine andere Form von autonomer Unterstützung wählen für seine Systeme. Das hat aber wiederum nichts mit der technologischen Möglichkeit, sondern mit der politischen Entscheidung zu tun, was ich tue und was ich bereit bin, ein Risiko auf mich zu nehmen und wie ich die Rechtsgrundlagen für mein Handeln interpretiere.
Die Befürworter autonomer Waffensysteme sagen auch, je weniger Mensch, desto weniger Irrtum, desto weniger möglicherweise auch, es sei denn, es ist anders programmiert, wie Herr Sauer gesagt hat, dann ist es ein Kriegsverbrechen, aber desto weniger normalerweise in Anführungsstriche auch ziviler Schaden. Und ich erinnere nur an Kunduz, wo vor einigen Jahren, wir erinnern uns wahrscheinlich aufgrund der Fehleinschätzung eines Menschen, eines deutschen Oberst, eine Situation so gedeutet wurde, dass es eben nicht, wie sich es nachher herausstellte, Dorfbewohner waren, die um einen von Taliban gekaperten Tanklastzug oder derer zwei herumstanden, um an Treibstoff zu kommen, sondern die Einschätzung war, das ist eine mögliche Kampfhandlung und es wurde Bombenunterstützung angefordert, entschieden von Menschen und 51 Tote waren die Folge.
Ja, Menschen machen Fehler. Das ist schlecht. Das Gute am Menschen ist, wir machen nicht alle den gleichen Fehler zur selben Zeit in Lichtgeschwindigkeit. Das ist das, was einem droht, wenn man Autonomie in Waffensystemen flächendeckend völlig unreguliert einsetzt. Ja, also nochmal, was passiert eigentlich, wenn Autonomie in Waffensystemen vollständig zum Tragen kommt? Dieser gesamte Zyklus bis hin zur Bekämpfung des Ziels wird von der Maschine übernommen. Ja, alle Funktionen finden, fixieren, verfolgen, auswählen und bekämpfen. Je schneller dieser Zyklus durchlaufen ist, desto größer der taktische Vorteil. Man könnte sagen, wenn mein System diesen Zyklus durchlaufen hat, ist das Gegenüber zerstört, bevor es überhaupt schießen kann. Großartige Sache aus einer rein militärischen Sicht. Aber wir sehen natürlich, wenn beide Seiten das machen, gibt es eine Aufwärtsspirale, die die Prozesse insgesamt auf dem Schlachtfeld beschleunigt an einen Punkt. In China, bei den Vereinten Nationen in Genf hat ein chinesischer Diplomat mal gesagt, dann kommen wir an die Schlachtfeld-Singularität. Ja? Also Singularität, ja auch so ein Begriff aus der KI-Forschung, dieser Umkipppunkt, ab dem wir nicht mehr wissen, was die künstliche Intelligenz, die sich selbst verbessert, irgendwie aus sich macht. Und der chinesische Diplomat wollte darauf hinweisen, ab diesem Punkt entgleitet uns die menschliche Kontrolle über all das, was auf dem Schlachtfeld passiert. Eine Horrorvorstellung tatsächlich. Kein Militär der Welt will das. Militärische Gewaltausübung sollte, wir sehen in der Ukraine, wie es aussieht, wenn es das nicht ist, aber sollte kontrollierte Gewaltausübung sein. Also ist eben dieses Motiv der Kontrolle, das ist das Entscheidende, das muss handlungsleitend sein, mit Blick darauf, wie wir Regulierung gestalten. Ja, natürlich können wir semi-autonom, halbautonom, vollautonom, so diese ganze Begriffshuberei, die können wir machen. Das wurde auch übrigens in den Vereinten Nationen 5 Jahre lang gemacht. Am Ende haben aber alle festgestellt, wir kommen an den Kern der Sache nicht ran. Wir wollen ja wissen, wie muss der Mensch Kontrolle über die Maschine ausüben. Da gibt es inzwischen sehr kluge, differenzierte Vorschläge, wie man das tatsächlich ausgestalten könnte, sodass das durchaus möglich ist, sich vorzustellen, dass man eben Autonomie in Waffensystemen auch verantwortungsvoll zum Einsatz bringen kann.
Die These derjenigen, die den Einsatz autonomer Waffen befürworten, weil weniger Irrtümer geschehen als durch menschliches Handeln, das würde ich erstmal als These bezeichnen. Ich kenne keine empirischen Daten, die diese These belegt. Und ich würde auch gerne wissen, auf welcher Grundlage die basiert, weil wir wissen doch überhaupt nicht, wie gut die Technologie ist, sei sie halbautonom oder vollautonom. Und wenn Sie beispielsweise an das Verbot exzessiver Kollateralschäden denken, ein schreckliches Wort, was besagt, dass ein militärisches Ziel dann nicht angegriffen werden darf, wenn dabei exzessiv zivile Ziele oder sogar Zivilisten getroffen werden. Da möchte ich wissen, wie eine halb- oder vollautonome Maschine hier wirklich handeln soll. Der Kunduz-Fall, das war in der Tat ein Irrtum, der nicht hätte vorkommen sollen. Aber ich bin mir nicht sicher, dass Maschinen in jedem Fall hier besser wären.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel. Heute eine Kooperation mit der Volkswagen Stiftung. Aus dem Schloss Herrenhausen kommen wir. Unser Thema: Krieg der Algorithmen, künstliche Intelligenz in der Militärtechnik. Darüber diskutieren die Rechtswissenschaftlerin Silja Wörnecki, Thomas Küchenmeister von der internationalen Kampagne gegen Killerroboter, der Experte für Verteidigungspolitik Christian Mölling und der Politikwissenschaftler Frank Sauer. So, dann kommen wir zum Regulieren. Vielleicht ist das sogar die Kernfrage. Wenn wir uns einig sind, zumindest in dieser Runde hier, dass es Waffensysteme nicht geben darf, wo nicht der Mensch das letzte Wort hat, da müssen wir die regulieren oder gar verbieten. Versuche, das zu tun, laufen seit 2014 im Rahmen der Vereinten Nationen bisher, sagen wir mal so, mit eher mäßigem Erfolg. Ist das Zeitfenster eigentlich überhaupt noch offen für solche Verbote? Also Forschung und Entwicklung kann man schon nicht mehr verbieten, scheint es, wenn ich Sie hier beim Wort nehme. Aber halten Sie es für möglich, dass es ein Verbot solcher Systeme auf internationaler Ebene, allumfassend, ähnlich wie bei den Landminen, zumindest mal für eine erdrückende Mehrheit der Staaten geben kann?
Also ich bin ja auch seit Beginn dieser Gespräche, es sind ja noch nicht mal Verhandlungen, da habe ich einen falschen Ausdruck gewählt, es gibt einen Austausch darüber. Es gibt keine
auf Expertenebene, keine politische.
Es gibt keine richtigen Verhandlungen. Und es ist schon sehr frustrierend, was man da beobachten muss. Man tritt auf der Stelle, man kommt nicht wirklich voran. Um es verkürzt auszudrücken, Sie hatten das Beispiel Landminen gemacht. Ich denke, das kann man jetzt so nicht unmittelbar miteinander vergleichen, weil autonome Waffensysteme sind doch wesentlich komplexere Thematik als bei Landminen. Damals war es so, bei Landminen und Streumunition kann ich mich gut erinnern, dass dann wir so eine kritische Masse von Ländern hatten, die komplett frustriert waren von diesem Prozess in Genf im Rahmen der UN-Waffenkonvention und haben sich selber organisiert in
eine Koalition der Willigen geformt?
Ja, so ungefähr, nicht? Also einmal, man braucht da immer einen Leader dafür, also ein Land, was vorangeht. Das war bei Landminen, war es Kanada, bei Streumunition Norwegen. Dann haben wir zwar, sage ich mal, die größten Militärmächte, die diese Waffen benutzen und in Arsenalen haben und auch hergestellt haben, haben wir zunächst in diesem Schritt nicht dabei gehabt. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, dass es zumindest einen Stigmatisierungsprozess gegeben hat, sodass heute im Vergleich vor 10 Jahren also wesentlich weniger von diesen Waffensystemen benutzt und eingesetzt werden und schon gar nicht produziert werden.
Deutschland verhält sich da, sagen wir mal, abwartend in dieser Diskussion bisher. Die Ampelkoalition seit Ende des Jahres in Amt und Würden hat sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie sich für die Ächtung dieser autonomen, letalen Waffen einsetzen wollen. Sie wiegen Ihr Haupt bedenkend, Herr Sauer. Trauen Sie das dieser Regierung nicht zu? Sie hat ja noch dazu zurzeit turnusgemäß den Vorsitz der G7, also der wichtigsten Industrienationen. Da könnte man natürlich schon was bewegen, wenn man denn wollte.
Ja, da haben Sie genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich will noch mal ganz kurz die Schleife zurückdrehen zu dem, was Thomas Küchenmeister gesagt hat. Also auch als jemand, der von Anfang an in Genf dabei war, muss man sagen, Ernüchterung ist noch der vorsichtigste Begriff, den man ins Feld führen kann, um zu beschreiben, wie dann über die Jahre der Eindruck war, der sich da verfestigt hat. Insofern scheitert es tatsächlich am politischen Willen. Das war übrigens schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine so, dass man den Eindruck hatte, dass...
Wer bremst denn da ganz besonders stark? Sind es diejenigen, die schon Waffen in diese Richtung entwickeln oder die wichtigsten Mächte in der Welt?
Beides. Also genauso ist es. Also Russland hat sich da eine ganz besondere Position erarbeitet über die Jahre als einfach ein Staat, der wirklich Spoiler ist. Also im Prinzip den Prozess, wo es nur geht, behindert. Auch aufgefallen ist durch solche Äußerungen, es gäbe also diese Waffen gar nicht, das wäre alles so eine Science-Fiction-Diskussion, wo während zeitgleich Kalaschnikow autonome Geschütztürme, ich verwende jetzt auch mal so diese Abkürzung, ja, also ein Geschützturm mit Autonomie in den kritischen Funktionen quasi präsentiert hat. Das war schon ein wirkliches Schauspiel, das über die Jahre zu betrachten. Andere Staaten stehen genauso auf der Bremse, aber mit anderen Begründungen. Die Amerikaner haben über die Jahre immer wieder gesagt, wir müssen erst mal schauen, ob wir nicht doch aus dieser Technologie noch bestimmte Vorteile rauskitzeln können, bevor wir sie irgendwie hier vorschnell regulieren. Den Amerikanern muss man zugutehalten. Sie haben seit 2012 eine eigene Doktrin, die ganze Sache zumindest regelt, was mehr ist, als die meisten anderen Staaten von sich behaupten können, auch wenn man natürlich an diesem Doktrindokument vielleicht noch Kritik anbringen könnte. Israel, Südkorea und so, die versprechen sich davon bestimmte Dinge oder sie sind technologisch führend. Deswegen sind die auch nicht unbedingt erpicht, dass das sehr schnell vorangeht. Indien ist jetzt in den letzten 2 Jahren ganz besonders auch nochmal auffällig geworden als jemand, der diesen Prozess also nicht vorangehen sehen will. Aber, das will ich auch dazu sagen, konzeptionell ist dieses Forum dramatisch weitergekommen. Also diese ganzen Dinge, worüber reden wir, sind das Drohnen, sind es Terminator, ist das halbautonom, vollautonom, semiautonom, automatisch. Darüber ist man zum Glück hinweg. Also es gibt eine konzeptionelle Klarheit inzwischen und auch Konvergenz mit Blick auf diese Konzeption. Und das ist das, was ich schon die ganze Zeit eingangs gesagt hatte auch. Es geht um die Mensch-Maschine-Interaktion und es läuft darauf hinaus, dass man so eine Art zweigleisige Regulierung anstrebt, wo zum einen Waffensysteme eben verboten sein sollen, die Zielprofile anwenden, die auf Menschen abzielen. Alle Menschen, die größer sind als 1,60 Meter, alle blonden Menschen, alle dunkelhaarigen Menschen, sowas. Also so eine Art Verbot der Antipersonenwaffe, die Autonomie in den kritischen Funktionen verwendet, auf der einen Seite. Und dass man positive Obligationen allen Staaten auferlegt, nämlich diese menschliche Kontrolle herzustellen, und zwar in einer differenzierten, kontextabhängigen Art und Weise. Und an dem Punkt ist man, und das internationale Komitee vom Roten Kreuz hat klipp und klar gesagt, also ihr müsst regulieren, weil sonst erodiert das schon bestehende Kriegsvölkerrecht. Und um Ihre Frage zu beantworten, die Ampel könnte morgen hingehen und das in eine nationale Regulierung übersetzen.
Dann würde ich gern vom Sicherheitsexperten Herrn Mölling und von der Völkerrechtlerin Frau Wönicki hören, warum in aller Welt haben die Deutschen sich bisher Ampel hin oder her, das sind andere politische Konstellationen, aber warum haben sich die Deutschen bei dieser Diskussion ganz offenbar, wenn es wirklich um die Ächtung geht, so, na sagen wir, dezent zurückgehalten? Warum kann man das, was wir eben gehört haben, nicht klipp und klar ablehnen?
Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, jetzt glauben wir, dass wenn das reguliert ist, alles gut ist. Da sind wir auf der Idee, die ja auch jetzt gerade immer wieder durch den Raum schwebt, aufgrund des Ukraine-Krieges, wir schaffen Frieden durch Recht. Aber dieses Frieden durch Recht-Prinzip ist in den letzten Wochen öfter durch einen Panzer überfahren worden. Wenn das nicht funktioniert, mit den wesentlichen Akteuren dann auch noch, hier geht es nicht um Malta, sondern es geht um die Akteure, mit denen wir jetzt schon in einem Konflikt stehen und für die wir in den nächsten 20 Jahren einen weiteren Konflikt voraussagen. Wenn die nicht das gleiche Normengebäude teilen wie wir, was ist dann die Möglichkeit, Einfluss auf diese Technologie und auf ihre Nutzung auszuüben?
Vielleicht ist das auch der Punkt, Frau Wönicki, warum die Deutschen möglicherweise so zögerlich sind, weil sie ihr Vertrauen in die Geltung des Völkerrechts und den Rahmen der internationalen Beziehungen nach Recht und Ordnung verloren haben, spätestens seit 2014 mit der Annexion der Krim durch Russland. Und seit 2014 laufen ja eben auch diese Gespräche, wenn es keine Verhandlungen sind, im Rahmen der UN zur Ächtung solcher Waffen.
Das glaube ich in keinem Fall, dass die Bundesrepublik Deutschland den Glauben an die regelbasierte internationale Ordnung verloren hat. Ich glaube, das wäre auch schlimm, wenn demokratische Staaten dies tun würden. Es geht aber, glaube ich, immer um die Frage einer realistischen Perspektive. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, wenn zentrale Akteure wie Russland oder USA eine vertragliche Regulierung ablehnen, ob es dann Sinn macht, für eine solche vertragliche Regulierung zu kämpfen, wo nur bestimmte Staaten dann Vertragspartei werden und gerade die Staaten, die die Waffen entwickeln und einsetzen, keine Vertragspartei sind und sich nicht binden lassen. Der zweite Punkt ist, wir haben natürlich mit dem Kriegsvölkerrecht eine Grundlage, die die Staaten nicht verletzen dürfen. Das heißt, wir haben schon eine Art Regulierung, die nicht verletzt werden darf, auch wenn es natürlich bei der Anpassung und bei der Durchsetzung, also wer ist dann Kriegsverbrecher, wäre es verantwortlich, massive Probleme gibt im Bereich der autonomen Waffen. Der dritte Punkt wäre vielleicht, dass wir bei autonomen Waffensystemen ja nicht von Massenvernichtungswaffen sprechen, wie im Bereich der B- oder C-Waffen. Das heißt, die Frage ist auch, ob diese internationale Ächtung, auf welche Bereiche sie sich konzentrieren sollte, weil es nicht darum geht, per se eine Waffentechnologie zu verbieten. Das heißt, es ist alles diffiziler und deswegen hat sich, glaube ich, die Bundesrepublik Deutschland bisher eher verletzt. für softe Guidelines ausgesprochen und nicht für eine rechtlich verbindliche Verankerung im Rahmen eines völkerrechtlichen Vertrages, wenn Russland, USA, Australien, Israel nicht dabei wäre, China möglicherweise nur teilweise dabei wäre, ist auch die Frage, was ein solcher Vertrag bringen würde.
Es gibt übrigens, Herr Sauer, durchaus Stimmen, die sprechen von Massenvernichtungswaffen in dem Zusammenhang, wenn es denn irgendwann die Drohnenschwärme herzustellen für einen kleinen Preis zu Hunderten, zu Tausenden, autonom möglicherweise irgendwann losschwirren, dann käme das im Effekt einer Massenvernichtungswaffe gleich.
Kann man so sagen. Ich warne davor. Also ich kenne diese Schriften natürlich. Ich halte es für einen ganz großen Holzweg, weil wenn man sich mal guckt, wie ist der Begriff der Massenvernichtungswaffe entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg und dann auch im UN-Rahmen definiert worden, dann ist es ja eben gerade die unterschiedslose Tötung von Kombattanten und Zivilisten und die Zerstörung in der Fläche. Und diese Drohnenschwärme, die Sie jetzt gleichzeitig da heraufbeschworen haben, machen ja dann vermutlich, wenn Sie denn das tun, was wir hier so diskutieren, nämlich diese künstlich intelligent irgendwie beförderte Auswahl von Zielen, das exakte Gegenteil. Sie treffen natürlich unter Umständen die falschen Ziele, aber sie treffen präzise. Das heißt, es ist eigentlich das exakte Gegenteil. Man kann damit natürlich unter Umständen sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit töten, aber es ist nicht im klassischen Sinne eine Massenvernichtungswaffe. Deswegen finde ich, man tut sich damit eigentlich konzeptionell keinen Gefallen. Ich will noch mal ganz kurz auf das vom Panzer überfahrene Recht zurückkommen. Das ist so, wir beobachten das ja. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn wir eine wehrhafte Demokratie sein wollen, dann müssen wir uns fragen, was diese beiden Begriffe für uns bedeuten. Wehrhaftigkeit, glaube ich, heißt, dass wir uns auch technologisch im Feld der Verteidigungspolitik und bei Rüstung nach vorne lehnen müssen und uns diesen Dingen annehmen müssen, auch um sie mitgestalten zu können. Und Demokratie heißt, dass es für uns, glaube ich, dabei bestimmte Normen und handlungsleitende Regeln gibt, die wir eben aus unserer Rechtsgrundlage, aus unseren Werten und so weiter ableiten und nicht aus dem, was zum Beispiel eben diejenigen tun, die tatsächlich das Recht mit dem Panzer überfahren.
Aber dann unter Umständen in einem Wettrüstungsprozess schlechter dastehen.
Da würde ich widersprechen, weil ich glaube, das ist der Kurzschluss zu denken, dass wenn wir für uns regulieren, so wie wir ja auch andere Dinge regulieren, ja, die Bundeswehr hat auch zum Beispiel keine Chemiewaffen. Blendlaser zum Beispiel. Ja. War mal in der Diskussion, man könnte doch den Leuten quasi mit einem Laser die Augen wegschießen. Dann leben die ja sogar noch, ist vielleicht humaner. Ist verboten und das Verbot hält sogar. So, das heißt, wir machen ja bestimmte Dinge schon nicht, weil wir das für richtig halten. Diese Haltung müssen wir, indem wir auf die Technologie zugehen, uns fragen, was ist verantwortungsvoller Umgang mit Autonomie in Waffensystemen und das dann gestalten und auch nach außen tragen und sagen, wir in Europa finden, so sollte man damit umgehen. Und ob wir uns dabei militärisch die Hand auf den Rücken binden, wage ich jetzt auch einfach mal zu bezweifeln. Wir können weiter und müssen zukünftig auf zum Beispiel hyperschallschnelle Flugkörper schießen können. Und da müssen wir uns auf die Maschine verlassen. Das kann kein Mensch mehr machen. Wir können auch, wenn da der Uran 9 angerumpelt kommt, der russische ferngesteuerte Panzer, dann heißt es aus meiner Sicht Maschine feuerfrei. Wir können für uns regulieren, entscheiden, was richtig ist und diese Normen dann auch in die Welt tragen, hoffen, dass andere sie übernehmen.
Ja, es geht nicht um so einen banalen Vergleich zwischen, der hat mehr KI als ich, deswegen bin ich unterlegen. Ich glaube, dass wir da sehen, dass sicherheitspolitische und auch militärische Konzeptionen zwischen Demokratien, Autokratien und Diktaturen sich einfach unterscheiden werden. Das heißt nicht, dass wir schlechter dastehen. Wir werden diese Kriege, wenn wir sie kämpfen müssten, anders kämpfen. Im Rahmen der Rechte und der Normen, für die wir kämpfen. Deswegen ist es in Anführungsstrichen schön, dass diese Diskussion in den jetzigen Zeiten stattfindet, weil es nicht abstrakt ist. Es ist anfassbar, wie viel Gedanken wir uns im Westen und auch in Deutschland machen, was richtig ist und was falsch ist in einem Krieg, der ansonsten auf der anderen Seite durch Russland komplett entgrenzt geführt wird.
In dieser Woche hat das Europäische Parlament über das Thema KI diskutiert. Ein kleiner Schwenk galt dann auch der Militärtechnik. Wenn wir uns das 100 Milliarden Sondervermögen anschauen, was die Bundesregierung für die Bundeswehr plant, habe ich in den Medien lesen können, sind 3 Milliarden davon, also sehr wenig, für Digitalisierung, auch von Waffensystemen geplant. Unterschätzen wir in Europa noch immer das, was da auf uns zukommen könnte? Dass es offenbar ein Bewusstsein für das, was da Kriegsführung Revolutionierendes. Manche sagen, das ist das letzte Mal bei der Erfindung des Schießpulvers und dann nochmal bei der nuklearen Sprengköpfe in diesem Maße revolutioniert worden. Wenn wir das unterschätzen, wenn wir das nicht wirklich ganz oben auf die Agenda setzen, sondern so in Nebensätzen verstecken, dass wir dann unseren Einfluss, entsprechende Entwicklungen zu verhindern, nicht geltend machen?
Was wir aus dem Blick bisher verloren haben, ist, dass die Europäische Union ja auch dabei ist, KI-Systeme zu regulieren. Es gibt einen Entwurf einer neuen KI-Verordnung, die allerdings ausdrücklich Waffensysteme ausnimmt. Möglicherweise sollte man auch in diesen Entwurf einmal schauen, ob nicht manche Elemente sich für eine Regulierung innerstaatlich eignen oder auf völkerrechtlicher Ebene, weil hier ja schon ein gewisser Konsens der europäischen Staaten vorliegt.
Aber die Frage ist eben tatsächlich, warum spielt es in diesem Bericht, der eben diese Woche im Europäischen Parlament diskutiert wurde, eine so geringe Rolle? Also da steht wohl der Satz drin, KI darf weder Menschen ersetzen noch von ihrer Verantwortung entbinden. Es steht eben auch drin, dass es besonders fürs Militär, Justiz und Gesundheit gilt. Aber es ist schon weitestgehend ausgeklammert. Unterschätzt man das Problem? Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
Ich glaube, dass man es nicht unterschätzt. Ich glaube, was wir aber sehen müssen, ist, dass das, worüber wir hier gerade sprechen, mit Blick auf den gesamten anderen Lebensbereich, in denen künstliche Intelligenz schon jetzt zur Anwendung kommt und in Zukunft noch weiter zur Anwendung kommen wird, genauso wie andere sogenannte, oh Gott, wie ist das deutsche Wort, Emerging Technologies, neue Technologien, da ist das Militär ein ganz winziger, kleiner Bereich, auch eine sehr spezielle Nische und es ist ein abnehmender Bereich. Also wir haben hier auf der einen Seite eine rhetorische Überflut von die neuen Massenvernichtungswaffen, auf der anderen Seite, wenn wir uns Konfliktbilder der Zukunft angucken, dann hat das sehr wenig mit einem klassischen militärischen Konflikt zu tun, sondern mit der Fähigkeit, nahezu alles in eine Waffe zu verwandeln. Das ist im Grunde genommen abstrakt gesprochen das, worauf man sich einstellen muss, dass die Grenze zwischen den militärischen und anderen Anwendungen verschwimmt. Also dass ich im Grunde genommen anfange, die KI zum Beispiel auch in meine Cybersicherheitssysteme einzubauen, weil ich natürlich mit der Geschwindigkeit enorm schnell Daten verarbeiten, betrachten kann etc. etc. Da gibt es viele Dinge, die wir hier in so einer klassischen physischen Auseinandersetzungslogik gar nicht erfassen können, die aber wahrscheinlich viel relevanter sind. Vielleicht ein Satz noch zum Enigma des Sondervermögens und der Digitalisierung. Digitalisierung bedeutet nicht KI. Digitalisierung bedeutet, dass endlich die Funkgeräte und das, womit die Soldaten und die Systeme miteinander kommunizieren, so funktionieren, dass sie mehr Daten durchlassen. Und dass sie mit ihren Alliierten sprechen können und dass wir endlich die alten Transistordinger, die ich persönlich privat hoch schätze, rausschmeißen können aus den Panzern und sie nicht noch einmal nachbauen, wie gerade erst jetzt passiert. Darum geht es. Es ist eine sehr banale Form von Digitalisierung, die wir alle ansonsten zu Hause schon längst nachvollzogen haben, denn wahrscheinlich hat fast keiner mehr ein Transistorradio zu Hause.
Herr Küchenmeister, wenn wir uns eine Sekunde mit Grauen vorstellen, wie dieser Krieg in der Ukraine verlaufen würde, wenn es die Systeme, die wir hier offenbar allesamt, die wir hier diskutieren, ächten möchten, schon hätten, dann stellt sich auch die Frage, inwieweit die Zivilgesellschaft, Organisationen wie die Ihre, die Killerroboter bannen möchte, eine Rolle spielen kann bei der Diskussion. Es gibt Wissenschaftler, die sich auch für die Ächtung aussprechen. Es gibt Mitarbeiter von Google, die sich irgendwann quergestellt haben, gesagt haben, wir wollen bei der Datenverarbeitung, wenn es um solche Systeme geht, nicht mitmachen. Welche Rolle sehen Sie für die Zivilgesellschaft?
Ja, eine ganz große Rolle, glaube ich. Also sie muss den Finger in die Wunde legen. Sie muss auf Defizite aufmerksam machen. Also wir in Deutschland, die Position der Bundesregierung, die war für uns in vielen Phasen nicht richtig nachvollziehbar. Also einmal sprach der Außenminister dann, wir brauchen unbedingt ein Verbot von autonomen Waffen vor der UN-Vollversammlung in New York. Und dann haben aber deutsche Diplomaten in Genf was ganz anderes gesagt. Ich glaube auch, dass man dort Soft-Law-Lösungen haben will, weil man überzeugt davon ist, dass das vielleicht der einzige Weg ist. Man möchte auf jeden Fall die P5 dabei haben, also Russland, China, USA, England, Frankreich. Das ist auch wichtig. Wobei ich an dieser Position meine großen Zweifel habe, indem ich mich frage, was kann man zum jetzigen Zeitpunkt dann wirklich in Genf noch erreichen, wohlwissend, dass Russland keinem irgendwie gearteten Kompromiss zustimmen muss. Das muss es aber, selbst für eine nicht bindende Vereinbarung, die da getroffen werden soll. Ne? Die Rolle der Zivilgesellschaft ist die des Watchdogs. Wir sitzen da hinten in der letzten Reihe, versuchen mit Delegierten zu sprechen. Wir versuchen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, hier an Veranstaltungen wie der heute teilzunehmen, um das in der öffentlichen Diskussion zu halten, in die Medien zu bringen, um die Diskussion weiter voranzubringen und die Regierung daran zu erinnern, was sie dann in ihren Koalitionsvereinbarungen dann versprochen hat und bislang nicht geliefert hat.
Vielleicht zum Schluss eine kurze Einschätzung nochmal von jedem von Ihnen. Aller Bemühungen zum Trotze zu regulieren und einige Waffensysteme ganz klar zu verbieten, müssen wir uns darauf einstellen, dass das Waffen sind, mit denen wir uns bei zukünftigen Konflikten auseinandersetzen müssen?
Ja, absolut. Das wird kommen. Ich würde behaupten, es ist natürlich schon da. Also in Form dieser sogenannten Loitering Munitions, über die haben wir heute nicht gesprochen. Das sind,
sagen Sie noch dazu einen Satz, was das ist?
Ja, das sind so Munitionen. Loitering heißt sozusagen rumhängen. Also die hängen rum im Luftraum, zum Teil stundenlang und suchen nach Zielen. Und die sind tatsächlich schon autonom in den kritischen Funktionen.
Und die gibt es schon?
Die gibt es schon seit ungefähr 10 Jahren oder so. Und da gibt es auch bestimmt ein Dutzend Länder inzwischen, die produzieren. Die kann man auf dem Weltmarkt freikaufen. Also zu glauben, dass man sich dem irgendwie entziehen könnte, ist, glaube ich, Wunschdenken. Es gibt schon viel stärkeres, geschärfteres Bewusstsein für dieses Thema. Insgesamt überall, wo sie hinkommen. In den Ministerien, in den Streitkräften, in den Universitäten, in den Unternehmen. Ja? Das heißt, wir denken heute, 2022, in der Tat anders über dieses Thema nach im Vergleich zu 2014, als dieser Prozess bei den Vereinten Nationen losging. Das heißt, selbst wenn da nichts mehr passiert, was ich befürchte, dass dieser Prozess weitestgehend tot ist, allein die Tatsache, dass wir hier sitzen und uns darüber jetzt unterhalten haben und uns gefragt haben, welche Rolle soll der Mensch eigentlich noch spielen und was soll die Maschine übernehmen, die ist in der Welt und damit gilt es jetzt vorausschauend irgendwie zu arbeiten.
Ja, ich glaube auch, dass diese Waffen kommen werden, weil die Staaten, die sich gegen ein Verbot einsetzen, natürlich dann auch das Interesse haben, die Waffen zu entwickeln und einzusetzen. Und ich glaube, aus völkerrechtlicher Sicht ist einfach wichtig, dass die Sorgfaltsnormen definiert werden, die diese Staaten erfüllen müssen, auch mit Blick auf die Entwicklung dieser Waffen, dass kein Staat sich darauf zurückziehen kann und sagen kann, ja, diese Waffe wurde von einem Unternehmen entwickelt, das Unternehmen hat uns zugesichert, dass die Kriegs völkerrechtskonform eingesetzt werden kann und deswegen haften wir nicht für irgendwelche Fehler. Und hier muss sich die Staatengemeinschaft gute Zulassungsverfahren und die Verankerung von Sorgfaltspflichten sehr genau überlegen, damit zumindest Fehler, Irrtümer und so weiter geahndet werden können und sei es nur durch Schadensersatzforderungen.
Ja, müssen wir. Aber ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen damit auseinandersetzen, dass es Akteure geben wird, sehr wichtige Akteure, die sich damit nicht auseinandersetzen oder zu einem anderen Schluss kommen. Das heißt, also wir haben es, glaube ich, hier mit einer sehr eurozentrischen Sichtweise auf Dinge zu tun, auch auf die Rolle von Zivilgesellschaft, auf die Funktion von Stigmatisierung, auf alles das, was wir glauben, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Es interessiert andere Staaten einfach nicht. Sie bauen sogar eine Gegenöffentlichkeit auf. Zu glauben, nur weil wir etwas schlecht finden, wird das in Peking, in Moskau, in Shanghai oder sonst irgendwo schlecht empfunden. Diese Art von globaler Zivilgesellschaft gibt es in diesem Zusammenhang eben einfach nicht. Wenn wir sehen, dass die Regulierung nicht funktioniert, da ist ja mindestens der Eindruck entstanden, dass sie schon jetzt defizitär ist und dass es keinen großen Fortschritt geben kann, dann werden wir uns aus der Komfortzone rausbegeben müssen und sagen müssen, okay, dann müssen wir Alternativen finden, wie wir das beeinflussen. Und diese Alternativen sehe ich in der Diskussion nicht. Wir rutschen immer wieder in die Nische der rechtlichen Regulierung zurück. Und das funktioniert nicht. Ich mache es aber trotzdem weiter, weil es fällt mir nichts Besseres
an. Aber die Alternative haben Sie jetzt auch nicht parat.
Ja, da müssen wir, glaube ich, noch mal eine Stunde dranhängen.
Damit geht dieser Wortwechsel aber erst einmal zu Ende. Er ist entstanden in Kooperation zwischen Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung. Es diskutierten die Rechtswissenschaftlerin Silja Wönnecki, Thomas Küchenmeister von der internationalen Kampagne gegen Killerroboter, der Experte für Verteidigungspolitik, den Sie zuletzt hörten, Christian Mölling, und der Politikwissenschaftler Frank Sauer. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion. Applaus